Guten Morgen, herzlich willkommen bei Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und ich habe heute den Gast, den Kelvin.
Hallo, ich bin heute das erste Mal hier bei Superlevel und habe die Ehre, mit dem Daniel ein wenig über Adventures fachsimpeln zu können.
Genau, also das wird sich rausstellen, ob wir dann fachsimpeln können, weil ich weiß gar nicht, ob ich diesen Wissensstand, den du mitbringst, ob ich den überhaupt ebenbürtig gegenübertreten kann. Weil du hast uns damals irgendwie kontaktiert und hast gesagt, hey, ich forsche stellenweise über Adventures, ich kenne mich da total gut aus, wäre doch mal ein cooles Thema. Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Und ich kam dann letztens auf die Idee, naja, vielleicht sollten wir das irgendwie tatsächlich an einem aktuellen Spiel mal aufziehen. Das haben wir dann auch gemacht, und zwar Face Noir von Dedelic, da kommen wir dann später noch dazu. Aber das so als aktuellen Aufhänger mal mit reinnehmen. Aber bevor wir jetzt erstmal dazu kommen, will ich einfach sagen, wenn du das erste Mal da bist, stell dich doch einfach mal selber vor. Was machst du? Wer bist du? Woher kennt man dich vielleicht? Und so weiter.
Ja, ich bin an sich wohl ein relativ bunter Hund, beziehungsweise recht breit aufgestellt. Ich habe eine kleine Agentur für Game Design und Game Education. Und ich selber bin zum einen so ein bisschen auch experimenteller Game Designer, was bedeutet, dass ich jetzt nicht klassische Computerspiele mache, sondern mir insbesondere auch überlege, wie kann man jetzt verschiedene Spielformen, verschiedene Spielmechanismen auch gerade in so Real-Life-Situationen übertragen. Und auch hier so ein ganz interessantes neues Feld sind dann die Location-Based Games, also hat angefangen mit Geocaching, das sollten ja die meisten kennen, und mit der zunehmenden Verbreitung von Smartphones haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, viel tollere Geschichten zu erzählen und spannende Spielmechaniken einfach auch so ins richtige Leben zu übertragen. Und ja, und ansonsten konzipiere ich noch unterschiedliche Gaming-Projekte für kulturelle Einrichtungen. Also zum Beispiel jetzt auch gerade für Bibliotheken, die sich gerne dem Thema dann nähern wollen. Und bin ansonsten auch noch häufiger mal in der Weiterbildung unterwegs, halte Vorträge, mache Workshops, komm viel rum und finde es spannend, immer sich so ein bisschen auch weiterzubilden und zu vernetzen.
Ja, das hört sich alles sehr interessant an. Ich frage mich jetzt nur, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber wie kann man denn mit experimentellen Spielen Geld verdienen? Also, weil ich verstehe jetzt deine Agentur, die du ja gegründet hast, die wirkt jetzt auf mich so, und bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe, wie so ein Think Tank auch so ein bisschen so. Was kann man in Spielen erreichen? Wo können Spiele hingehen? Was kann da möglich sein?
Also es ist in der Tat so, dass es äußerst schwer ist, mit experimentellem Game Design auch wirklich Geld zu verdienen. Daher ist das eher so eine, naja, Freizeitbeschäftigung, die ich mir zum Glück noch ganz gut leisten kann. Also Geld verdient wird woanders, aber ich bin einfach irgendwie, ich finde es zu spannend, eben auch so ein bisschen sich über viele neue Sachen Gedanken zu machen, als dass ich das irgendwie ganz liegen lasse.
Ja, verstehe ich. Du hast auch einen Master, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, in Logik und Wissenschaftstheorie, was ich sehr interessant fand. Vor allen Dingen Logik fand ich sehr interessant, weil ich habe da so ein bisschen was gemacht im Studium, aber natürlich ganz, ganz rudimentär. Und ich fand es sehr interessant. Ich habe mir nur, glaube ich, ein Beispiel gemerkt. Da ging es irgendwie um die Logik, wenn A gleich B ist, ob dann B auch A ist. Also anhand eines Beispiels ging es dann irgendwie, ja, wenn es regnet, ist die Straße nass. Also A gleich B. So, heißt das automatisch B gleich A? Nee, heißt es nicht, weil nur weil die Straße nass ist, heißt es nicht, dass es regnet. Und das war halt so dieses, es wirkte teilweise sehr abgehoben und lebensfern, sage ich jetzt mal, aber das ist ja Wissenschaft oft so, dass man sich eigentlich dachte, ja, was hat das denn für einen Alltagsbezug? Aber trotzdem ist das doch so, was die Logik quasi ausmacht.
Ja, die Logik an sich ist schon zwar zum einen sehr speziell, zum anderen aber auch sehr universell. Also man kann sehr viel quasi verstehen, wenn man hier sich so ein bisschen mit auseinandersetzt. Und das eigentlich Interessante, warum ich Logik studiert habe, war, weil ich gerne rätsel. Das ist jetzt vielleicht für einen Außenstehenden schwer zu verstehen, aber so wie andere gerne so Dokus gelöst haben, habe ich gerne Beweise geführt, weil Beweisführungen auch was sehr Spielerisches haben. Man hat immer so eine Ausgangssituation und man hat irgendwie ein Ziel, wo man hin will, die zu beweisende Aussage. Und dann muss man sich anhand der Spielregeln, das sind jetzt eben die meistens die Folgerungsregeln oder die Ableitungsregeln, anhand derer muss man verschiedene Taktiken und Strategien entwickeln, um dann letzten Endes zum Ziel zu kommen.
Das wird wahrscheinlich auch dein Faible für das Adventure-Genre erklären, oder? Weil im Prinzip ist ja ein Adventure, wenn man es mal runterbricht, eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Rätseln, oder?
Ja, also es gibt Adventures haben natürlich diese Hauptebenen, einmal der Narration und einmal so dieses Puzzle-Solvings. Also da das darf man natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber in der Tat bin ich auch jemand, der sich auch gerne mal an Rätseln die Zähne ausbeißt und da sehr viel rumrätselt und okay. Sich überlegt, was denn die Lösung sein könnte.
Genau, das ist nämlich das, was mir irgendwie überhaupt keinen Spaß macht. Das ist auch sowas, was mich so ein bisschen von, warum das Adventure-Genre nie so ganz mein Lieblingsspiel-Metier geworden ist, weil ich eben diese Rätsel manchmal, also wenn man es schafft, ist immer cool ein Rätsel, weil man sich dann halt so schlau und klug fühlt. Wenn man aber dran hängen bleibt, kann es halt auch schnell frustrierend werden. Und das ist irgendwie so ein bisschen was mich so an diesem Adventure, warum ich nie so ganz warm geworden bin mit Adventures. Also klar, ich habe schon dann irgendwie so hier Broken Sword und Monkey Island und so die Klassiker und jetzt klar Walking Dead, auch das Neueste. Aber es war nie so mein Hauptgenre. Ist es bei dir tatsächlich so, dass du sagst, Adventures sind mein Ein und Alles, das ist mein Lieblingsgenre beim Spielen?
Nein, auch nicht. Also dazu muss man auch sagen, es gibt nun mal auch sehr viel Schrott. Ich möchte da nicht vorgreifen, aber da können wir ja an dem aktuellen Spiel uns dann noch ein bisschen aufhalten. Also die meisten Adventures lege ich auch nach 5 bis 10 Minuten zur Seite. Und ich finde es einfach auch insbesondere interessant, sich zu überlegen, was macht denn eigentlich ein gutes Adventure aus? Und wenn, wie du schon sagtest, du an etwas hängen bleibst, liegt das jetzt daran, weil du quasi zu schlecht bist, oder liegt es daran, weil das einfach schlecht designt ist? Also das sind immer zwei Perspektiven. Hm. Und es ist dann natürlich spannend, sich zu überlegen, was sind denn quasi Designprinzipien auch, die man beachten sollte. Und viele halten sich dran, aber viele eben auch nicht. Und dann ist klar, wenn man an einem Rätsel hängen bleibt, guckt man entweder nach der Lösung nach oder man versucht es per Trial and Error herauszufinden oder man deinstalliert das Spiel wieder.
Das sind die drei Möglichkeiten, ja. Was macht denn für dich ein gutes Adventure aus? Also was sind denn deiner Meinung nach die Regeln? Also wir können ja auch mal ganz kurz, du hast, das ist mir noch nie passiert bei einem Podcast, dass mir jemand in der Vorbereitung wirklich hunderte Seiten Literatur geschickt hat und gesagt hat, liest dir doch das mal vorher durch. Und man sieht allein daran, wie ernst ich diesen Job als Podcast-Host nehme, indem ich nämlich nichts davon gelesen habe, außer den Blog-Eintrag von Ron Gilbert, wo er, also schon vor Ewigkeiten, den hat er jetzt erst, er hat den dann später nochmal veröffentlicht, aber er hat den, glaube ich, schon in den 80er Jahren oder sowas geschrieben, wo er 12 Regeln, also so, er nennt die auch wirklich irgendwie so Pi mal Daumen-Regeln, was seiner Meinung nach ein gutes Adventure ausmacht. Ist das was, also wir verlinken das auch nochmal, diesen Artikel, wer den selber nochmal lesen müsste, möchte, der ist sehr interessant. Ist das was, wo du sagst, ja, im Prinzip hat er damals schon diese Grundfesten, also die 12 Pfeiler guten Adventure-Designs festgelegt?
Erstaunlicherweise ja. Also ich habe jetzt auch das nochmal abgeglichen mit einem aktuellen wissenschaftlichen Paper von, weiß nicht, 2011, 2012, wo der Autor auch Designprinzipien so ein bisschen aufgearbeitet hat, zwar aus einer völlig anderen Richtung. Also der kommt auch eher so aus der Kultur und Literatur und auch Kunst, Geschichte und Wissenschaft. Allerdings gibt es hier sehr viele Überschneidungen. Also somit denke ich, dass es durchaus so ein paar universelle Prinzipien gibt, die eben ein gutes Adventure oder ein gutes Rätsel auch von einem schlechten unterscheiden.
Ja, also wir können mal auf diese Ron Gilbert Sachen kurz eingehen. Er sagt dann zum Beispiel so Sachen wie End Objective needs to be clear. Also gib dem Spieler ein Ziel, dass er weiß, wo es am Ende hingeht und schmeiß ihn nicht einfach so rein. Oder irgendwie Sub-Goals need to be obvious. Also der Spieler sollte immer wissen, was er als nächstes jetzt gerade zu tun hat. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, und das passiert aber leider oft in Adventures, dass man eigentlich nicht weiß, was man machen soll, und dann probiert man halt einfach Scheiß rum. Also dann probiert man halt das klassische benutze, keine Ahnung, Blume mit Wasserschlauch, und dann ja, wird schon irgendwas passieren, und wenn du Glück hast, dann, oh, ja, da war jetzt irgendwie die Lösung, ich musste offenbar da irgendwas machen und dann ist was passiert. Oder er sagt halt auch sowas wie dieses I forgot to pick it up ist halt schlecht. Also so dieses, dass der Spieler irgendwann einen Gegenstand findet und dafür keine Verwendung hat. Also nicht weiß, warum soll ich jetzt das mitnehmen? Und dann kommt er später auf ein Rätsel und dann sagst du ihm, zeigst ihm quasi so die lange Nase und sagst, ja, Badge, da hättest du jetzt damals diesen Gegenstand mitnehmen sollen. Und das ist ja was man eigentlich so, ja, das, was ich als quasi fast schon ein klassisches Adventure-Thema benennen würde, so dieses einfach alles mitnehmen, wenn es geht, weil man immer weiß, man ist halt leider so konditioniert darauf, dass man weiß, dass man jeden Schrott irgendwann später für irgendwas braucht.
Ja.
Und lauter solche Sachen, die er da definiert hat. Und du hast tatsächlich recht, mir ist es auch so vorgekommen beim Lesen, wie ja, er hat eigentlich mit allem recht und man kann das, da sind wir jetzt wieder bei der Logik, man kann das eigentlich nicht wirklich falsifizieren, weil natürlich ist das halt einfach, so 12 Regeln aufzuschreiben und zu sagen, ja, nach denen sollte halt ein Adventure ablaufen. Und ja, was ist denn aus deiner Meinung nach so die bedeutendste Wandlung, die das ganze Genre vollzogen hat seit Anfangszeiten? Also was ist so, wo man sagt, das war die revolutionärste Erfindung, die irgendein Adventure mal reingebracht hat? Und
da muss man sagen, das Genre ist sehr gut gealtert, oder noch nicht gealtert, sondern eher gereift. Denn an sich, ja, schon das erste Adventure, also das hieß ja auch Adventure, das war ja noch dieses klassische Text-Adventure, oh Gott, ich weiß jetzt auch nicht, in den 70ern oder so. Und an sich von der Spielmechanik hat sich nicht großartig was geändert. Es kam dann natürlich die ersten, auch die ersten Grafik-Adventures. Und das war schon mal eine Erleichterung, dass man nicht mehr diese komplette Steuerung per Texteingabe hatte, sondern dann erstmals auch noch diese Verbensteuerung. Ne? Also benutze A mit B, hebe X auf.
Also die klassische, Scrum? Scrum, oder? Mhm. Scrum? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, bitte, Entschuldigung.
Und das wurde dann jetzt auch noch mal ein bisschen verbessert. Also ich weiß auch nicht, auch jetzt von den letzten 10 Jahren, dass das auch noch ein bisschen komfortabler geworden ist. Also in der Regel hat man ja, kann mit der rechten Maustaste quasi durchwechseln, was man mit einem Gegenstand machen möchte. Also irgendwie untersuche oder benutze und dann mit links eben ausführen. Also das macht es dann auch noch mal so ein bisschen bequemer von der Steuerung, obwohl es an sich ähnlich geblieben ist.
Ich dachte jetzt tatsächlich, du sagst als Antwort Hotspots, hätte ich jetzt gedacht, weil das ist so ein ganz elementares, ich weiß jetzt natürlich nicht, vielleicht weißt du es, wer das mal eingeführt hat, aber ich finde, das ist in vielen Adventure-Spielen, macht es so viel einfacher, weil man halt einfach, früher hat man wirklich den Pixel für Pixel den Bildschirm abgesucht und musste gucken, wo kann man was anklicken. Und dadurch, dass es jetzt einfach Hotspots gibt, die man anzeigen lassen kann, wenn man eben hängt und sagt, ach gut, da hinten den Felsen, den habe ich jetzt irgendwie für Landschaftsinventar gehalten, aber den kann ich auch anklicken und dann ist vielleicht genau das die Lösung. Und das dachte ich, führst du jetzt an als große.
Ja, das stimmt schon. Das habe ich eigentlich auch oben auf meiner Liste stehen. Also ich weiß jetzt auch gerade nicht, wieso das so runtergerutscht ist. Aber das in der Tat. Also ich gehöre auch zu denen, die regelmäßig aggressiv werden, wenn sie Pixel für Pixel irgendwas absuchen müssen. Und das ist dann natürlich auch immer so ein bisschen, kann natürlich dann auch immer ein starker logischer oder narrativer Bruch sein. Also wir sehen ein Objekt, wo wir der Meinung sind, das brauche ich jetzt, ne? Weil ich hab dann die Lösung, weil das nehme ich und dann kombiniere ich es damit und dann löse ich dieses oder jenes Problem. aber dann kann ich es nicht aufheben. Ne? Mhm. Und das macht einen dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, das demotiviert auch so ein bisschen. Und wie du auch schon meintest, dieses, das hatte, gibt's auch woanders als Prinzip, was gar nicht geht, ist ja dieses Search the Pixel. Also, dass man wirklich die Maus ganz langsam über den gesamten Bildschirm bewegt, bis man irgendwie irgendwas zum Aufheben sieht.
Ja, und was mich auch immer besonders nervt, ist dieses, dass irgendwas nicht geht aus irgendeinem Grund. Also zum Beispiel, du probierst was aus und es geht nicht. Er sagt, das kann ich nicht tun. So, und dann spielst du weiter und dann, weil du irgendwie danach kommt dann noch irgendeine kurze Sequenz oder was weiß ich was und dann geht auf einmal diese Aktion. Also das hasse ich immer. Oder du kannst zum Beispiel irgendwas nicht mitnehmen. Ein Gartenschlauch als Beispiel jetzt. Sagt einfach, nee, den kann ich nicht aufheben. Und dann gehst du irgendwie zwei Bildschirme weiter und da stellst du dann fest, komisch, jetzt brauche ich doch einen Gartenschlauch. Und dann ist aber erst so, du kannst den erst aufnehmen, wenn das quasi getriggert wurde. Mhm. Und dann komme ich mir immer als Spieler tatsächlich irgendwie in meiner Intelligenz beleidigt vor, weil das Spiel quasi sagt, nee, du kannst den erst aufheben oder du kannst die Aktion erst machen, wenn wir dir sagen, dass du das machen sollst. Und das finde ich irgendwie, das nervt mich ultra, weil dann habe ich immer so, ja, ich hatte doch schon die Lösung. Also ich wollte doch schon den Gartenschlauch mit dem Wasserhahn kombinieren und dann hat er aber gesagt, nö, das geht nicht. Und dann probiert man es halt nicht mehr aus und dann guckt man der Lösung nach und dann steht da, ja, du musst den Wasserschlauch an den Hahn anschrauben und so, hey, das habe ich doch schon gemacht, aber ich habe es halt zum falschen Moment probiert. Und das ist halt eine sehr, sehr billige Methode, in Anführungsstrichen, den Spieler dann immer nur genau dann das machen zu lassen, was er jetzt auch in dem Moment tun soll. Hm.
Ja, also Trigger sind sowieso eine ganz, ganz schwierige Sache. Also, weil Adventures haben ja natürlich in der Regel sehr statische Welten, ne? Da passiert nicht viel. Und zum einen das, was du meintest, wo man sagt, okay, es ist doch logisch, jetzt das mit dem zu machen, wenn der Spieler dann eben nicht weiß, was er eigentlich noch triggern muss. Also dass er jetzt in dem Fall, kann man sagen, muss er vielleicht erst das Problem finden, um dann die Lösung, den Lösungsgegenstand aufnehmen zu können. Auf der anderen Seite passiert das auch einfach manchmal, dass man was triggert, ohne zu wissen, dass man was getriggert hat. Also der Spieler hat dann kein Feedback.
Genau, mangelndes Feedback. Ja,
ein genau. Problem. Und gut ist es natürlich, klassisches Beispiel, ich bin in einem Raum und da ist ein nicht verrückbares Bücherregal und ich brauche das auch sonst nicht, gehe zwei Räume weiter, finde dort einen geheimen Schalter und nachdem ich den geheimen Schalter umgelegt habe, gibt es irgendwie einen Sound, als wäre zum Beispiel ein Bücherregal irgendwie zur Seite geschoben worden sein. Und dann habe ich auch das Feedback, wo ich mir sage, ah ja, das könnte doch was gewesen sein.
Und also in dem so eine Fall innere Logik auch irgendwie, dass man sagt, dass man sagt, ja, instinktiv verstehst du, dass du anhand dieses Geräusches denkst du dir, okay, das war bestimmt das Bücherregal, was jetzt aufgegangen ist. Also ohne dass du das nochmal extra groß aufwendig erklären musst.
Genau. Ja. Und da hat der Spieler eben auch das Feedback und weiß, was jetzt passiert sein könnte. Und schlimm ist es natürlich eben auch, wenn der Spieler zufällig irgendwas triggert und eigentlich gar nicht weiß, dass da jetzt in einem Raum, den er vor 10 Minuten besucht hat, dass da jetzt auf einmal ein neuer NPC steht.
Ach so, weil es ihm nicht logisch erscheint, dass der halt einfach nur da auftaucht und man weiß nicht, dass man dann zum Beispiel nochmal in den Keller soll, weil da ist jetzt einer aufgetaucht. Ja. Und dann sucht man halt ewig rum und irgendwann per Zufall findet man es raus. Also, ja. Gut, dann lass uns doch mal auf Face Noir zu sprechen kommen. Ein Adventure von Daedalic, die ja eigentlich, beziehungsweise die sind da der Publisher, entwickelt wurde, glaube ich, von einem italienischen Studio, aber der Name Daedalic steht ja schon für so ordentliche oder also teilweise herausragende Adventure-Qualität. Die haben sich ja wirklich auf dieses Genre da festgelegt und gewinnen ja auch regelmäßig Preise, irgendwie Entwickler, Deutscher Entwicklerpreis und Deutscher Computerspielpreis und was weiß ich was. Und ich fand das ganz interessant, weil das halt wirklich so ein Film-Noir-Setting hat und da habe ich ein gewisses Fable für und dachte ich mir, gut, dann probieren wir doch das mal aus. Du hast es auch gespielt und du fandest es grauenhaft, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, also diplomatisch würde ich sagen, nicht überall da, wo Daedalic draufsteht, ist auch Daedalic drin. Ja, also ich finde, ich fand es eine halbe Katastrophe.
Okay,
Aus
ja.
vielen Gründen. Also weder fand ich gut, die Geschichte darüber kann man streiten, das Charakterdesign ist eher so, naja. Und ja, also das Spiel zeigt auch relativ gut, was man nicht machen sollte in Adventures, weil es eigentlich auch schon für viele Sachen, die wir, oder für einige Sachen, die wir eben besprochen hatten, eigentlich auch genau dafür Beispiele bietet.
Okay, ja, das muss ich jetzt erklären. Also wenn du dich jetzt dann so weit aus dem Fenster lehnst, dann musst du ja auch mal ein Beispiel bringen, was dich denn gestört hat. Beziehungsweise lass uns erstmal kurz erklären, um was es überhaupt geht. Es ist ein klassisches Film-Noir im Sinne von sehr, es arbeitet halt sehr viel Klischees ab. Also es spielt im New York der 1930er. Du bist halt so ein abgehalfterter Privatermittler, der früher mal bei der Polizei war und da irgendwie, das wird dann angedeutet, aber dann nicht genau erklärt, zumindest soweit wie ich es gespielt habe, dass er da rausgeschmissen wurde. Und dann ist halt immer alles dunkle Bars und viel, ja, immer ständig Alkohol und Zigaretten. Und ja, du machst irgendwie diesen Job, bist aber eigentlich auch nicht irgendwie damit zufrieden und willst eigentlich so der gute Ermittler sein, aber musst die ganze Zeit nur irgendwelchen untreuen Ehemännern nachstellen. Und ja, also so dieses hat man alles tausendmal schon gesehen in diesem Film-Noir-Genre. Und ja, so fängt das im Prinzip an. Und das war eben schon. Der verstößt eigentlich das Spiel von Anfang an aus meiner Sicht schon ein bisschen gegen diese Ron Gilbert-Regeln, weil mir war eigentlich nie genau klar, was da jetzt passiert oder was ich jetzt als nächstes machen muss. Also ich habe da immer mal so ein bisschen rumprobiert, aber ich hatte kein wirkliches Endziel vor Augen, das mir so erklärt hat, darauf läuft die Story hinaus oder das passiert. Wie ging es dir denn?
Ja, es gab doch, ich weiß nicht, auch am Anfang, oder er hat ja irgendwie den Auftrag, die Tochter seines Auftraggebers in flagranti zu erwischen. Irgendwie sowas in der Richtung war das. Also da gab es schon Hinweise drauf. Aber ja, das Spiel lässt einen ziemlich alleine. Und auch so ein Beispiel, wenn wir schon über Trigger reden. Es gibt da an dem Hotel, wo sich die Frau wahrscheinlich befindet, da gibt es eine Seitengasse und die Seitengasse ist mit einem Zaun oder auch mit einer Tür versperrt. Und ich dachte mir als erstes, hey, ich habe ja Dietriche dabei, was ein Zufall, da mache ich doch mal diese Tür auf. Und dann sagt der Charakter, warum sollte ich das machen? Und ich sag mir, na, ist doch völlig klar. Du machst diese Tür auf, verschiebst diesen Container, dann kannst du auf die Leiter, kletterst die Leiter hoch. Dann siehst du die Hotelzimmer und dann kannst du ein Foto davon machen, wie die Frau ihren Liebhaber küsst. Aber das hat das Spiel ja einen nicht machen lassen, ne? Sondern auch hier musste erst wieder was getriggert werden, wo man keinerlei Ahnung hatte, was. Die Auflösung war dann, so viel kann man ja verraten, dass man irgendwo im Hotel die Heizung andrehen musste.
Genau, damit die nämlich dann das Fenster aufmachen und dann kannst du durchs Fenster fotografieren. Aber das wäre natürlich auch eleganter gegangen, beziehungsweise die gute Lösung wäre dann eben gewesen, du gehst dann hin ans Fenster, also quasi draußen in diesen Hinterhof und willst fotografieren und siehst aber, ah gut, das Fenster ist beschlagen, da kann ich nicht durchfotografieren. Und dann gehst du eben rein und sagst, so gut, ich muss irgendeine Möglichkeit finden, damit die das Fenster aufmachen. Und dann fragst du nach dem, welchem Zimmer die sind. Das findest du dann über unten ist so ein Portier, über den findest du das dann raus. Und dann gehst du halt hin und stellst draußen am Gang so eine Zentralheizung, da stellst du halt dann die Heizungstemperatur hoch. Es müsste aber eigentlich halt in beide Richtungen gehen. Aber es ist, wie du sagst, du gehst halt hin und sagst dann, nee, ich kann die hier nicht öffnen. Warum soll ich das tun? Und dann musst du erst reingehen. Und das Problem ist halt auch wieder, also so ist es dann halt mir passiert. Ich habe dann halt, bin dann erstmal davon ausgegangen, ja gut, in diesen Hinterhof kann ich halt nicht rein. Und dann war ich innen, das mit der Heizung und so habe ich relativ schnell verstanden. Dann habe ich gedacht, ja gut, aber wie kann ich jetzt ein Foto machen? Bis mir dann mal aufgefallen ist, ach so, ja, jetzt probierst du es halt nochmal bei diesem Zaun im Hinterhof. Und das ging dann tatsächlich. Aber das war so ein klassisches Beispiel dafür, dass du erst irgendwas anderes triggern musst, damit du dann irgendwas anderes machen kannst. Und weil ich es aber schon vorher ausprobiert habe, dachte ich erstmal, ja gut, es geht halt nicht. Also ein klassischer Fall von in Anführungsstrichen schlechtem Rätseldesign.
Denke
Und
ich auch,
genau,
weil es den Spieler einfach alleine lässt und ja.
Ja, und die Präsentation ist halt auch, aber das ist ja eher immer so ein Adventure-Problem. Ganze Präsentation ist halt ein bisschen arg dröge. Also die Charaktere schauen halt ja stellenweise fast ein bisschen spooky aus, dass man so ein klassischer Fall von, ja, die sind halt schlecht animiert und nicht lippensynchron und dann fühlt man sich fast unangenehm, wenn man so diese Zwischensequenz ein bisschen gucken muss. Ist auch nicht so gut synchronisiert von der Sprache her. Also es wirkt alles so, ja, nicht wirklich irgendwie, ja, modern, aber ich habe das jetzt tatsächlich drauf geschlossen, na ja gut, aber so sind halt Adventures. Also ich weiß es nicht. Oder würdest du tatsächlich sagen, nee, das ist halt einfach ein schlechtes Adventure? Oder gibt es tatsächlich auch moderne, gute Beispiele, wie ein Adventure heutzutage aussehen kann? Ein Point-and-Click-Adventure.
Ja, denke ich schon. Also man kann ja mal irgendwie sich so überlegen, was es denn eigentlich an guten Adventures gibt. Und da ist ja ein sehr interessanter Punkt. So ziemlich alle guten Adventures kommen aus Deutschland. Und ich habe hier auch diesen Einspruch von Tim Schäfer vor mir. But these days it seems like adventure games are almost a bit of a lost art form. Exist only in our dreams, in our memories and in Germany.
Das hat er im Kickstarter-Video gesagt, ne? Als er die
Ja,
Kickstarter-Aktion für sein Double Fine Adventure, also, was ja jetzt Broken Age heißt, aber damals noch als Double Fine Adventure auf Kickstarter gestartet ist. Und da hatte das so als, er hat das so als Witz gesagt, aber er hat eigentlich damit nur die Wahrheit ausgesprochen, ne?
denn wenn man sich mal so überlegt, also mir persönlich gefallen ja auch die Daedalic-Teile am besten. Also von Edna bricht aus, Harveys neue Augen, jetzt kommt bald schon der dritte Teil von Deponia. Mehr oder weniger super schöne Adventures. Und ich persönlich bin auch ein Fan von Geheimakte. Das sind ja auch deutsche Entwickler, was nochmal ein bisschen in so eine Richtung, in eine andere Kerbe von der Art steht, weil es schlägt, weil es einfach sehr realistisch und ernsthafter ist. Und ich glaube, wenn man jetzt noch lang genug suchen würde, würde man noch ein paar relativ bekannte Adventures aus Deutschland finden. Und ich rätsel seit Ewigkeiten rum, warum das so ist. Und irgendwie habe ich noch keine befriedigende Erklärung gefunden. Hast du da eine These?
Nee, nicht wirklich. Ich könnte mir halt nur vorstellen, dass halt Adventures ein klassisches PC-Genre sind, weil die halt einfach von der Steuerung, ja, es das heißt ja schon Point and Click, da brauchst du eigentlich eine Maus. Ich meine, es geht schon auf anderen, auf Konsolen, aber es ist halt nicht ganz so super. Und deswegen, weil halt Deutschland noch ein klassisches PC-Land ist, also da, wenn jetzt irgendwie im angelsächsischen Raum oder sowas, da ist ja Konsole die waren immer schon konsolenlastige Länder. Und Deutschland war immer irgendwie ein starker PC-Markt. Das erklärt ja auch, dass wir da so dass zumindest die großen Zeitschriften eigentlich PC-Zeitschriften sind, wie jetzt irgendwie eine PC Games und die es auch früher dann noch alle gab, eine Powerplay und so. Und deswegen ist meine Vermutung halt einfach, naja gut, das sind halt diese Genres, die sich halt in Deutschland auf dem PC ja noch länger gehalten haben als im Ausland, weil die Leute halt da einfach relativ schnell dann auf Konsolen gewechselt sind und die Konsolen dann den Markt dominiert haben und da hat keiner mehr Adventure-Spiele gekauft. Oder
Ja.
klingt das logisch? Muss ich jetzt ja mal den studierten Logiker fragen.
Also es macht zumindest Sinn, wobei ja an sich Adventures immer schon eine Nische waren und auch sind. Also klar, jetzt über die ganzen Kickstarter-Reboots, wenn man so möchte, hat man gesehen, dass die Zielgruppe durchaus noch signifikant vorhanden ist und noch lange nicht tot. Aber trotzdem, also wenn man, keine Ahnung, ich glaube, ein Adventure, wenn ich das 200.000 Mal verkaufe, dann ist das schon irgendwie ziemlich gut. Und gut da, wenn man da jetzt mit normalen Spielern kommt, die sich dann irgendwie, weiß nicht, 10, 15, 20 Millionenfach verkaufen, da sieht man, dass es das einfach nur eine Randnische ist. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, also erstmal sind Adventures ja so von allen oder von fast allen Genres noch so die bravsten. Also da geht es eigentlich nie um Gewalt, immer eigentlich nur um Geschichten und es wird nicht geschossen, sondern es wird das Köpfchen benutzt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es in einem Land wie Deutschland, die sich immer noch die sich immer noch um so Sachen wie Computerspiele und Gewalt und Sucht und Gedanken machen und Diskussionen eigentlich immer noch unglaublich oft davon handeln, dass es hier irgendwie eins der wenigen Spiele ist, wo man sagen kann, die sind halt irgendwie anerkannt, weil sie ja irgendwie auch sehr gute Geschichten erzählen und eben, ja, das Köpfchen fordern.
Okay. Ja, verstehe ich schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so eine Erklärung dafür ist, weil eigentlich ist ja dieses ganze Thema Gewalt und sonst irgendwas ist ja eher was von irgendwie außen, also von Politik und Verbänden und sowas teilweise und auch in den Massenmedien öfter mal dann thematisiert wird. Aber das ist ja eigentlich nichts, was die Spieler interessiert, weil denen ist das ja egal. Und die entscheiden ja aber wiederum, welche Genres populär sind und so. Also ich verstehe schon, was du meinst, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Erklärung ist, warum dann Point-and-Click-Adventure so populär sind. Jetzt würde mich nochmal deine Meinung interessieren zu Walking Dead, weil das ist ja wieder irgendwie da, war es ja dann im letzten Jahr, hieß es, ja, jetzt sind die Adventure wieder da und so muss modernes Adventure aussehen und starkes Storytelling und genau. Jetzt bin ich mir aber gar nicht ganz sicher, oder wie siehst du das? Würdest du Walking Dead noch als Adventure bezeichnen oder ist das nicht eigentlich schon irgendwie so eine Graphic Novel, oder?
Oh, da scheiden sich die Geister. Ja, darüber kann man streiten. Liegt jetzt vielleicht irgendwie auch daran, wo wie man das eine definiert und das andere. Es hat auf alle Fälle was sehr Adventure-riges. Wobei es natürlich vom Gameplay mich eigentlich mehr an auch Heavy Rain erinnert hat.
Absolut, ja.
Und Heavy Rain, da gab es ja auch viele Diskussionen, ist das denn jetzt überhaupt noch ein Spiel oder ist es, ja, wie du sagtest, irgendwie eine Graphic Novel oder ein interaktiver Film? Finde ich schwer, also ich möchte es auch nicht sagen, irgendwie ist es entweder das eine oder das andere. Auf alle Fälle zeigt es ganz gut, wie man auch noch vielleicht ein frisches neues Gameplay implementieren kann. Vielleicht auch in das klassische Point-and-Click-Adventure. Einfach weil es sehr stark von dem individuellen Decision-Making Gebrauch macht und den Spieler häufiger in auch moralische Dilemma wirft.
Das war eben die Stärke
von
Walking Dead, also was eben die meisten Adventure eben überhaupt nicht haben. Da klickst du dich halt einfach durch eine vorgefertigte Abfolge von Rätseln. Und bei Walking Dead war dann ja eben schon dieses, okay, du hast wirklich jederzeit, und genauso war es auch bei Heavy Rain, wirklich panische Angst, dass einer der Charaktere stirbt, wenn du jetzt einen Fehler machst. Also dieses wirklich dem Spieler vor Augen führen, dass er seine Entscheidungen irgendwie wichtig sind und er nicht nur einfach Knöpfchen drückt und dann halt die nächste Sequenz getriggert wird. Und ja, aber zu der Frage, ob das ein Spiel ist oder nicht, finde ich, da gibt's eigentlich nur eine ganz einfache Antwort: Ist doch scheißegal. Also ich bin da, verstehe mir die Debatte nicht. Ist doch auch bei dem Dear Esther oder sowas, wo dann auch gesagt, ja, ist das noch ein Spiel, weil dann läuft ja nur so rum und man muss ja nicht irgendwie schießen und man macht ja eigentlich gar nichts und da sage ich, das ist doch völlig wurscht, das ist völlig die falsche Diskussion, beziehungsweise die muss überhaupt nicht geführt werden, weil es geht doch nur darum, ob man Spaß hat in dieser Zeit. Und wenn jetzt ich gehöre zu der Gruppe und es gibt ja da scheinbar nur zwei Gruppen, die einen finden Heavy Rain total blöd und die anderen finden es brillant und ich finde es brillant, also zumindest beim ersten Mal durchspielen, beim zweiten Mal habe ich dann mich ein bisschen geärgert, dass die Story irgendwie dann doch nicht so funktioniert, dass dann doch viel Logik einfach nur einen coolen Twist geopfert wurde am Ende. Aber ich sage halt, ja gut, ich hatte aber während der Spielzeit hatte ich höllischen Spaß, also auch im negativen Sinn Spaß, im Sinne von, ich hatte halt Angst, dass da einer stirbt und ich wollte wissen, wie es weitergeht und ich hatte halt Panik, dass der Junge irgendwie ertrinkt oder sowas. Es hat mich unterhalten für die Zeit und dann ist es doch völlig egal, ob da jetzt Spiel auf der Packung steht oder nicht, sondern es macht das, was es unterhalten, was es machen soll als Unterhaltungsprodukt, es unterhält, Ziel erfüllt.
Ja, das denke ich auch. Und eine ähnliche Diskussion gibt es eigentlich auch schon im größeren Rahmen seit Ewigkeiten, ob Computerspiele jetzt Kunst sein können. Da hat man ja auch viele unterschiedliche oder eigentlich auch eben die zwei Lager. Die einen sagen, nee, das geht nicht, unmöglich. Die anderen steuern vehement dagegen. wo ich mir auch sage, ja, ist mir auch egal. Klar, irgendwie, ob jetzt die Esther oder Journey, ob das jetzt mag sein, wenn ihr das nicht als irgendwie Kunstwerk seht, dann ja, bitte. Hm. Aber ich empfinde es so. Und ich finde die Diskussion auch nicht wirklich fruchtbar und immer relativ mühselig und frage mich auch, was wir eigentlich dann davon haben.
Absolut. Ich finde auch dieses, es ist halt nicht schwarz-weiß. Also es gibt nicht, Spiele sind Kunst, ja oder nein, sondern genauso sind Filme auch nicht immer Kunst. Es gibt halt Filme, wo du sagst, boah, das ist richtig toll. Es gibt aber auch ganz blöde, platte Unterhaltungsfilme, wo du halt sagst, ja gut, die werden einfach nur gemacht, damit man sie auf DVD presst und damit da halt am Ende noch ein bisschen Kohle bei rauskommt. Die sind aber nicht künstlerisch oder sowas. Also ich finde, das ist immer, verstehe nicht, warum das dann immer so eine Schwarz-Weiß-Diskussion sein muss, dass man sagen muss, ja, entweder sie sind Kunst oder sie sind keine Kunst. Ich glaube, es gibt halt Spiele, die sind eindeutig Kunst. Und es gibt aber halt auch welche, die werden ganz einfach nur als plumpe Unterhaltungsgelddruckmaschinen hergestellt. Und deswegen, finde ich, kann man da keine allgemeingültige Antwort drauf finden.
Ja.
Gut, ja, jetzt müssen wir uns noch irgendwie kurz zu Face Noir. Jetzt haben wir zwar gar nicht lange drüber geredet, sondern eigentlich mehr abgeschweift. Aber aus deiner Argumentation habe ich ja schon gehört, dass du das Spiel eigentlich keinem wirklich empfehlen kannst als Adventure-Kenner.
Wenn man vielleicht wirklich drauf steht auf das Narrative, dann kann man es vielleicht für ein paar Euro mal mitnehmen. Wenn man allerdings schon eher zu den eingefleischteren Adventure-Fans gehört und auch, ich sag mal, gewisse Qualitätsansprüche hat, dann kann man ja einfach mal die Demo anspielen, die gibt es im Netz, und dann kann sich jeder selber davon ein Bild machen und entscheiden, ob es passt oder nicht.
Ja, also wie gesagt, ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe mich halt an ein paar Stellen geärgert über das irgendwie dann doch irgendwie nicht nachvollziehbare Level, nicht Level, Rätseldesign, das Aspekte, die wir angesprochen haben. Aber grundsätzlich fand ich schon, dass man sagt, ja gut, also für mich habe ich das jetzt so empfunden, weil ich eben nicht viel Adventure spiele. Ja gut, so sind halt Adventures. Und was mich irgendwie noch, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass mich die Story halt ein bisschen mehr mitreißt. Also, dass ich irgendwie klarer weiß, auf was es hinausläuft. Und es ist wirklich, das am Anfang mit dieser Frau, wo man sagt, die muss man irgendwie mit ihrem Liebhaber erwischen für den Auftraggeber. Das ist ja im Prinzip nur die erste, das sind ja die ersten halbe Stunde oder sowas. Ja. Und das schafft man relativ schnell und damit ist das dann erledigt. Und dann ist mir so, ah, jetzt geht's irgendwie weiter und dann passiert ein Mord. Und es gibt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das laviert so ein bisschen rum, ohne irgendwie eine klare, einen klaren Handlungsstrang zu finden. Und das fand ich schade, weil das hat irgendwie dafür gesorgt, dass ich mich da nicht wirklich gepackt gefühlt habe. Und ich finde, das ist gerade bei einem Adventure wichtig, dass du dich schnell gleich von der narrativen Ebene gepackt fühlst.
Ja, also das auf alle Fälle, wobei das ja eigentlich jetzt auch nur die erzählerische Einführung war. Also ich bin mir relativ sicher, dass dann irgendwas passiert, irgendwas schief geht und dann beginnt quasi auch das Drama. Soweit bin ich allerdings auch nicht gekommen.
Ja, wie gesagt, es passiert da noch ein Mord und so, und es fängt ja auch damit an, dass du erschossen oder angeschossen wird. Das ist im Moment nicht ganz klar. Also so eine klassische Erzähldings, dass irgendwas Schlimmes passiert und dann kommt so 24 Stunden vorher und dann erfährst du, wie es zu diesen Ereignissen hinkommt. Aber ich fand halt, das war nicht irgendwie gut erzählt und es wirkte halt auch, weil die Engine halt nicht so leistungsfähig ist, wirkte das halt sehr, ja, hacklig und stümperhaft präsentiert. Deswegen hat mich das dann nicht gepackt. Aber ja, die Frage ist halt natürlich, sollte denn, klar, passiert dann schon noch was, aber eigentlich sollte das dich doch in einer halben Stunde schon packen. Und wenn die erste halbe Stunde nur damit verplempert wird, irgend so eine kleine Einführung zu machen, ist halt die Frage, ja, ist das dann ein wirklich gutes Game Design, wenn du die erste halbe Stunde eigentlich gar nicht dich groß motiviert fühlst?
So. Ja. Ne, eigentlich sagt man auch so als Designregel, in den ersten 3 Minuten entscheidet sich, ob man Spiel weiterspielt oder nicht.
Also noch früher, ja. Es wird ja auch immer kürzer, der Zeitraum. Früher hatte man halt im Spiel noch länger Zeit gegeben. Heute ist halt in Zeiten von Free-to-Play und Social Games, wo man halt sagt, ja gut, man klickt halt mal einfach was an in einem Browser, dann probiert man es aus und wenn es halt also ich glaube, ich weiß nicht, der Christian Schmidt, der ja auch da bei BigPoint jetzt arbeitet und so. Und dann, wir kamen dann irgendwo mal über metrisches Design und ich glaube, der hat dann mal gesagt, das ist sogar noch kürzer, also dass ich quasi selbst, dass ich innerhalb von 30 Sekunden bei einem Browser-Game oder einem Social-Game entscheide, ob die Leute dann weiterspielen.
Aber das ist natürlich auch von Genre zu Genre unterschiedlich und ich denke auch den Adventures, dem muss man einfach so ein bisschen Zeit geben und was mich jetzt auch noch so ein bisschen gestört hat, ist, dass ich mich nicht wirklich mit dem Avatar, mit dem Hauptdarsteller identifizieren konnte. Also auch einfach, weil es insgesamt eine sehr schwarz-weiße Figurenzeichnung war. Klar, also da der, wenn man sich im Guybrush Threepwood anguckt, oder hier eine Edna, oder wie heißt der von Deponia, Russ?
Das habe ich beziehungsweise nie gespielt. Das letzte Daedalic Adventure, was ich gespielt habe, war das Sarkinavs Ketten aus hier, das schwarze Auge.
Und das sind einfach auch interessante Charaktere, die dann auch irgendwie so eine gewisse Eigenart mitbringen und auch so insgesamt unterhaltsam sind. Und da war mir irgendwie der Charakter auch irgendwie relativ egal. Also da habe ich jetzt nicht so gesagt, ja cool, jetzt will
Gut,
ich
aber
mal
das
sehen.
kommt ja so ein bisschen vom Film-Noir-Genre, weil da hast du
Ja.
ja eigentlich auch nie einen wirklichen Helden, sondern im Film-Noir sind ja eigentlich auch immer alle Drecksäcke und jeder hat irgendwie eine dunkle Vergangenheit oder irgendwie Dreck am Stecken und so. Also das habe ich dann eher auf das Genre geschoben. Also nicht das Spielgenre, sondern quasi das erzählerische Genre, in dem Fall jetzt Film-Noir, dass der halt einfach wirklich nicht der große Sympath ist und auch so typisch halt immer so ein bisschen schlecht gepflegt mit einem speckigen Trenchcoat und so. Und ja, also wie ich am Anfang bereits gesagt habe, halt sehr klischeehaft. Aber, ja.
Noch eine Frage an dich. Was hältst du von Minigames in Adventures?
Gute Frage. Also wenn die gut eingebaut sind, bin ich der Meinung, können die schon ihren Reiz haben. Also spielt sie jetzt auch direkt auf Face Noir an, weil da gibt es ja auch so ein Intuitions, eigentlich ist kein wirkliches Minigame, aber du siehst, manchmal musst du dann einen irgendwie der Lüge überführen oder so und dann hast du im Spiel öffnet sich so ein kleines, ja, so eine Art Mindmap mit so verschiedenen Aspekten, die dir so im Kopf rumschwirren und dann musst du die richtigen zwei anklicken, also miteinander kombinieren, um dann auf die Lösung zu kommen, damit er zum Beispiel dann dem Taxifahrer die richtige Unterstellung macht, damit der dann sagt, ja, gut, ich hab gelogen oder irgendwie sowas. Und, also um den zu, quasi zu überführen. Oder welche Art von Minigame meinst du jetzt
Ja, also
konkret?
das ist ja streng genommen eigentlich auch schon ein Minigame. Und das ist jetzt auch ein Beispiel, wo ich sage, das ist eigentlich gelungen, weil es einfach auch noch so ein, ja, wie soll man sagen, irgendwie so ein bisschen ein anderes Gameplay reinbringt. Es gab dann jetzt auch noch in dem Face Noir, gut, das ist fast auch schon so ein Minigame, als man den Heizungskasten hatte und man muss den Heizungskasten aufmachen. Da wird einem dann gesagt, ja, jetzt drück mit der linken Maustaste da drauf und dann machst du quasi eine Bewegung nach rechts und dann simuliert das deine Hand, die den Kasten aufmacht. Und auch die Knöpfe konnte man nicht drücken, sondern die musste man auch mit gedrückter Maustaste irgendwie drehen. Wo ich mir jetzt auch sage, was soll das jetzt? Also das ist jetzt nichts, was irgendwie interessant ist oder spannend oder herausfordernd, sondern es ist jetzt einfach nur irgendwie was Aufgesetztes, wo man genauso gut hätte auch eigentlich Quicktime-Events einbauen können.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich glaube, der Hintergrund war eben, dass so die klassische Adventure-Steuerung so ein bisschen aufzubrechen in dem Moment. Aber es wirkte tatsächlich nicht irgendwie, es wirkte ja überflüssig, weil man eigentlich gesagt hat, ja gut, ob ich jetzt die Maus drücke und die Taste dann, die Maus dann rüberziehe und dann klicken halt so nach und nach so klick, klick, klick der Schalter durch. Also so ein Drehrädchen, was halt irgendwie so vier, fünf Stellungen hat, in denen es einrasten kann. Aber das hätte man auch mit einem einfachen Draufklicken lösen können. Das hat jetzt das Spiel nicht wirklich bereichert, dass man halt da die Maus dann beziehen musste. Also, ja, das wirkte tatsächlich ein bisschen gewollt, aber nicht gekonnt irgendwie, um Abwechslung reinzubringen.
Und da war jetzt auch, gab es ja noch das mit dem Dietrich, das Minigame. Sowas ist dann eigentlich auch ganz nett. Also es passt eben auch eigentlich gut rein in so eine Geschichte und ist dann einfach auch nochmal so ein anderer, ja, so eine andere Rätselkategorie, wenn man so möchte, wo wo man dann irgendwie erstmal drauf kommen muss, was ist denn jetzt eigentlich so das richtige Vorgehen. Dann passt das auch.
Ja, also wenn es, wie gesagt, wenn es nicht überstörend ist, dann bin ich auch schon zu reit, sowas mal zu akzeptieren. Aber ich fand jetzt in beiden Fällen, dass es auch nicht wirklich bereichert hat, das Spiel. Aber naja. Gut, ja, dann danke ich dir und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Agentur, dass du viele, viele neue, moderne, innovative Game Designs findest oder erforscht. Und wer weiß, vielleicht kann man sich ja dann doch irgendwie eines Tages mal irgendwie damit Geld verdienen, weil man dann halt irgendwie was Cooles gefunden hat, was man dann für eine unerhört hohe Summe an Geld lizenzieren kann.
Ja, ich bin da zuversichtlich. Und von daher hat mich auch gefreut. Und vielleicht sieht man sich mal wieder.
Ja, also wie gesagt, wenn du mal wieder, wenn irgendwie next was rauskommt, irgendein Delic Adventure oder sowas, dann melde dich halt einfach wieder. Dann können wir da gerne mal wieder drüber quatschen.
Wunderbar.
Gut, einen schönen Tag dir noch.
Ja, tschüss.
Ciao.